Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, ihr seht es schon, Römer Kapitel 6, Sterben um zu leben, ist mein Thema für heute. Und es ist schon eine Weile her, dass ich mit euch zuletzt in den Römerbrief reingeschaut habe. Ich habe mal nachgeschaut, es sind nächste Woche genau 4 Monate her. Deswegen weiß ich nicht, wie frisch ihr noch in dem Thema drin seid. Und deswegen vielleicht auch nochmal eine kurze Einordnung, wo wir gerade sind, wo wir uns gerade befinden, damit wir dann auch mit dem richtigen Verständnis in den Text einsteigen können. Wir haben den Römerbrief als den Brief der Bibel kennengelernt, der das Evangelium in einer Ausführlichkeit und Systematik erklärt, wie sonst wahrscheinlich kein anderer Brief. Und deswegen ist es wichtig, sich in diesem Brief auszukennen, für jeden Christen. Denn ein richtiges Verständnis vom Evangelium, das prägt maßgeblich die Art und Weise, wie wir glauben und was wir glauben und wie wir unseren Glauben dann ausleben. Paulus nennt uns besonders eine Eigenschaft Gottes, um uns das Evangelium näher zu bringen, und zwar Gottes Gerechtigkeit. Und das beginnt er damit, dass er in den ersten 3 Kapiteln die Ungerechtigkeit von allen Menschen aufzeigt. Beim Betrachten von Gottes Gerechtigkeit wird das Problem der Menschen sichtbar. Die Sünden, also die bösen Taten und Gedanken der Menschen, die den Willen Gottes verfehlen. Dafür wurde uns in den Kapiteln 3 bis 5 Gottes Lösung vorgestellt. Die Sühnung der Sünden. Die bösen Taten werden durch Christi Blut zugedeckt und reingewaschen. Und der Ungerechtigkeit der Menschen antwortet Gott mit der Rechtfertigung der Sünden durch den Glauben an sein Blut. Doch die Taten allein sind nicht das einzige Problem der Menschen, das uns gezeigt wurde. Wenn wir den Taten auf den Grund gehen und die Ursache suchen, dann merken wir, dass das Problem der Menschen der Zustand ist. Sein Zustand als Sünder. Als Nachkomme Adams ist er geistlich tot und kann gar nicht anders, als zu sündigen. Das haben wir in meiner letzten Predigt zu Römer 5 betrachtet. Und auch hier wurde uns bereits Gottes Lösung für unseren Zustand vorgestellt, den wir heute in Kapitel 6 nochmal richtig vertiefen möchten. Und zwar, dass Gott uns aus der Linie Adams rausgezogen hat und uns ein neues Leben in die Linie Christi, also in die Nachkommenslinie Christi, eingepflanzt hat. Wir erhalten durch seine Gerechtigkeit die Rechtfertigung unseres neuen Lebens. Und eine wichtige Sache, die uns dabei wirklich sichtbar wird, ist, die Bibel macht einen Unterschied zwischen Sünde, also den Taten, und Sündern, also den Menschen im Zustand als Sünder. In den letzten Versen von Römer 5 heißt es, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellungen von Sündern versetzt worden ist, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Kapitel, das uns erklärt hat, wie wir jetzt als Christen vor Gott stehen und wo Paulus uns unsere Natur in Jesus erklärt hat, endet mit der Aussage, früher hat die Sünde, also die Taten, über euch geherrscht. Jetzt aber herrscht die Gnade über euch durch Christus zu einem ewigen Leben. Das heißt, dass wir in die Stellung von Gerechten versetzt worden sind. Wir sind also keine Sünder mehr und dass unsere Taten nicht mehr über uns herrschen. Besonders interessant ist auch die Aussage, dass das Gesetz hinzugekommen ist, damit die Sünde noch größer wird. Denn wenn die Sünde größer wird, dann wird die Gnade umso größer. Diese Aussage könnte man losgelöst vom restlichen Kontext durchaus so hinbiegen, dass das Böse in uns etwas Gutes in Gott hervorbringt. Je größer wir unsere Übertretungen gestalten, desto gewaltiger wird seine Gnade sichtbar. Paulus hat den Sieg Jesu über die Sünde gepriesen und Jesus und Gottes Gnade stärker als Adam und die Macht der Sünde beschrieben. Aber was hilft uns das, wenn in unserem Leben dieser Sieg über die Sünde nicht sichtbar wird? Sind wir dann im Glauben wirklich getrennt von dem Bösen? Was ist jetzt also unser Verhältnis zu der Sünde? Sollten wir versuchen, uns davon zu trennen oder im Vertrauen auf die Überlegenheit von Gottes Gnade weiterhin oder gar sogar noch mehr sündigen? Diese Fragen waren damals wie auch heute der größte Scheidepunkt, an dem sich bewähren muss, ob der Glaube wirklich unsere Rechtfertigung ist. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Wer es von euch noch nicht erkannt hat, mit dieser rhetorischen Frage steigt Paulus jetzt in Vers 1 vom Kapitel 6 in das Kapitel ein. Sollen wir jetzt weiter sündigen, damit Gottes Gnade immer größer wird? Hat sich von euch schon mal jemand diese Frage gestellt? Mir war die Frage immer etwas suspekt, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht auch, weil sie unsere heutige Wortwahl nicht so ganz trifft. Also warum stellt Paulus jetzt diese Frage zu Beginn? Erstens stellt Paulus die menschliche Versuchung ins Licht in der Gnade Gottes, die bereits für alle, das heißt bereits für alle vergangenen und alle zukünftigen Sünden bezahlt hat, einen Freifahrtschein für die Sünde zu sehen. Paulus hat uns zuvor bereits eine Gnade gepredigt, die mit unseren Sünden nicht schwächer wird oder abnimmt, sondern eine Gnade, die mit der Schwere unserer Übertretung umso stärker wird. Je größer unser Fall, desto tiefer geht uns Gottes Gnade nach. Das ist für uns etwas absolut Herrliches und Unfassbares. Aber weil es so unfassbar ist, bietet unser beschränkter Verstand genau an dieser Stelle Nährboden für den Widersacher. Dadurch kann die Lust an der Sünde in uns den Schluss ziehen, in der Gnade Gottes einen sicheren Rahmen zum Sündigen gefunden zu haben und dabei noch seine Gnade zu verherrlichen. Es wirkt fast wie ein Beweis unseres Vertrauens auf die Gnade Gottes. Ich weiß, dass Gott mir alles vergibt, dass ich meine Rettung nicht mehr verlieren kann. Deshalb wird mir mein Sündigen auch nicht zum Verhängnis, sondern zum Lob seiner Gnade. Aus dem Bekennen der Sünde wird auf einmal ein Preisen seiner Gnade, auch ohne, dass dadurch eine Veränderung im Leben passiert. Die Freiheit von der Sünde wird missverstanden und in eine Freiheit zur Sünde umgedeutet. Und zweitens, auf diese Art und Weise wurden die Christen und besonders Paulus' Predigt damals verleugnet. Es ist ja ein gerade so bequemer Heilsweg, wenn zu dem Zeitpunkt, wo ich gläubig werde, bereits alles Vergangene und alles Zukünftige vergeben ist. Wir schimpfen uns also gerecht, obgleich wir in der Sünde verharren. Damit ist ja allen Lüsten und aller Ungerechtigkeit Tür und Tor geöffnet. In dieser Art der Rechtfertigung fühlen wir uns als Sünder so richtig wohl. Von Beginn an, immer gerecht gesprochen, ist es ja egal, wie ich ab sofort lebe. Wozu also noch von der Sünde trennen? In der Gemeinde sind solche Fälle immer wieder, damals wie auch heute, bekannt geworden. Dort, wo sich der Glaube an den neuen Frieden mit Gott mit der alten Eigensucht der Menschen vermischt, entsteht eine betrügerische Sündenlust, die meint, die Rechtfertigung der Sünde bestände im Ausbleiben von Konsequenzen. So kommen Menschen zum Glauben, die in ihrer Geldliebe in einer Gemeinde eine Art private Vorsorge, Geldanlage sehen. Männer, die unschuldige junge Mädchen sehen und verführen wollen. Frauen, die für ihren Geltungsdrang eine Bühne gefunden haben. Und alles wird durch die Gnade gerechtfertigt, ohne dass eine Umkehr stattfindet. Wenn es so wäre, dass wir mit unserer Sünde als Christen etwas Gutes hervorbringen würden, und zwar die umso größere Gnade, dann wäre unser Glaube in die Freiheit, in die Hoffnung und in den Frieden mit Gott eine religiöse Lüge. Denn wenn ich glaube, dass die Gefangenschaft in der Sünde etwas Gutes bewirkt, warum dann an Freiheit glauben? Wenn Gottes Macht und Gnade erst so richtig in unserer Feindschaft untereinander und gegenüber Gott sichtbar wird, wozu auf Frieden mit Gott hoffen? Dann bleiben seine großen Gnadentaten ja aus. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Das sei ferne, sagt Paulus. Also dieser Gedanke soll erst gar nicht aufkommen. So etwas soll nicht bei euch zu finden sein. Denn die erste und wichtigste Probe, an der der Glaube seine Kraft und Wahrheit zeigen muss, ist die, also die der Lust der Sünde zu widerstehen. Die erste Probe, an der der Glaube seine Kraft beweisen muss, ist, dass ich mich von der Sünde trenne. Und wie das gelingt, zeigt Paulus in den folgenden Versen. Das heißt es, auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Der Sünde gestorben. So entschieden formuliert Paulus die Trennung von dem Bösen, die in uns durch den Glauben an Christus entsteht. Wir können einen Toten drücken, pieken, schütteln oder reizen, wie wir wollen. Nichts davon wird in dem Toten eine Reaktion auslösen können. Mit einem Toten können wir keine echte Gemeinschaft mehr haben. Wenn wir also der Sünde gestorben sind, dann hat sie auch keinen Einfluss mehr auf uns. Sie kann uns von außen sticheln und reizen, wie sie will. Sie wird keine Reaktion in uns auslösen können. Wir werden keine Gemeinschaft mehr mit ihr haben können. Jeder Versuchung steht ein entschlossenes Nein, ein Ich will nicht mehr sündigen entgegen. Damit ist auch die Versuchung abgewehrt, aus der neu gewonnenen Freiheit einen Freifahrtschein für die Sünde zu sehen. Es ist uns also unmöglich, die neu erfahrene Gnade zum Rechtfertigen unseres alten Lebens zu missbrauchen. Die Abkehr von allem Bösen wird durch ein Sterben erreicht. Jetzt heißt es hier, dass wir in unserem Glauben der Sünde gestorben sind. Paulus begegnet dieser Versuchung nicht mit einem Gebot, der Sünde sterben zu müssen. Er formuliert auch keinen Aufruf, lasst uns der Sünde sterben. Denn wenn dieser Zustand erst noch durch unsere Anstrengungen und durch unser gutes Tun erreicht werden müsste, dann würde Paulus uns auf den Boden des Gesetzes wieder zurückbringen. Dann hätten wir unsere Rechtfertigung zweierlei Ursachen zu verdanken. Einmal unserem Glauben und unseren Werken. Christus und dem Gesetz, Gottes Gnade und unserer Heiligung. Nun sagt Paulus uns Glaubenden aber nicht, ihr solltet der Sünde sterben, sondern ihr seid der Sünde gestorben. Ihr habt bereits die Lösung von der Versuchung und die Trennung von dem Bösen empfangen. Ihr habt bereits diese Lösung. Sie ist euch in Christus durch den Glauben zuteil geworden. So habt ihr durch euren Glauben eine Gerechtigkeit in Besitz, die euch wirklich frei macht von der Sünde. Das ist eure geistliche Realität im Hinblick auf die Sünde. Damit wir erkennen, dass wir der Sünde wirklich gestorben sind, führt uns Paulus den vor Augen, an den wir glauben. Indem wir auf den schauen, der die Sünde überwunden hat, und nicht in uns nach der Lösung für unser Problem suchen, schafft Gott in uns einen neuen Willen, der nicht mehr dem Bösen gehorchen kann. Das ist Christus, der Gekreuzigte. Wenn wir uns Jesus in seinem Kampf gegen die Sünde vor Augen halten und uns zu ihm zählen, ja, dann reiht sich zu unserem Willen auch die Kraft, nicht der Versuchung nachzugehen, sondern im Willen Gottes standhaft zu bleiben. So heißt es in Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Ich bin ja froh, dass erst vor kurzem einige von euch, die schon lange mit Jesus auf dem Weg waren, ja sich dazu entschieden haben, sich nochmal taufen zu lassen. Denn was bezeugen wir durch diese Taufe? Es ist das öffentliche Bekennen und Bestätigen von dem, was bereits geistlich in uns passiert ist. Und dabei spielt der Tod eine absolut wichtige Rolle. Wenn wir uns nochmal vor Augen halten, was uns Paulus in den Kapiteln 1 bis 4 gezeigt hat, dann sehen wir, dass wir alle absolut verloren waren. Dass unter uns niemand sein kann, der jemals gerecht gewesen wäre vor Gott. Alle Menschen haben gesündigt, alle sind untauglich geworden und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Römer 5 zeigt uns dann die Wurzel des Problems. Das ist unsere sündige Natur als Nachkommen Adams. Das hat uns vor die Frage gestellt, was können wir denn dann noch tun? Und Paulus gibt uns darauf die Antwort, nichts. Game over. Eure sündige Natur in der Linie Adams ist irreparabel. Und darin besteht die Lösung Gottes. Kein Reparieren, sondern etwas Neues schaffen. Nur, um uns eine neue Natur, um uns neues Leben zu geben, muss das Alte zuerst sterben. Diese radikale Trennung von unserem alten Leben ist notwendig. Sie ist unsere einzige Rettung vor dem, was wir mal waren. Und es gibt nun mal keine größere Trennung als den Tod. Jetzt sagt uns Paulus, dass so groß, wie unsere frühere Trennung von Gott war, geistlich tot, so groß ist unsere jetzige Trennung von der Sünde gestorben. Das wird durch die Taufe bezeugt und sollte daher Inhalt unseres Glaubens sein. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, heißt es weiter. Der tatsächliche Tod unseres alten Menschen ist also nicht nur ein Bild, es ist geistliche Realität. Den Tod kann nichts besser bestätigen als ein Begräbnis. Ich habe eben gesagt, dass das Gottes Plan und Lösung für unsere sündige Natur ist. Und das nicht ohne Grund. Denn Paulus sagt uns weiter, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir wissen alle, dass für Jesus der Tod nicht das Ende war. Und so ist es auch bei uns. Wir haben euch bei der Taufe nicht unter Wasser gelassen, in dem Begräbnis, sondern wir haben euch hochgeholt. Das wäre schrecklich, oder? Damit wir ein neues Leben bekommen können, musste das Alte zuerst sterben. Und dieses neue Leben kommt aus der Auferstehung Jesu durch die Herrlichkeit des Vaters. So sind unser geistlicher Tod und unser neues Leben kein Werk aus uns, sondern alleine ein Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf die Frage, ob wir als Wiedergeborene jetzt einfach so weiter sündigen können, gibt uns Paulus hier eine klare Antwort. Wir wurden wie Jesus aus den Toten auferweckt, damit wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Da ist kein Raum für den Tod. Wer von euch würde denn ehrlich lieber sterben, als noch weiterzuleben? Niemand Gesundes wählt doch den Tod für sich freiwillig, oder? Stellt euch vor, ihr werdet jahrelang im Koma gelegen und seid auf wundersame Weise wieder aufgewacht. Würdet ihr euch ehrlich noch nach dem Koma sehen, nachdem ihr wieder am Leben teilhaben dürft? Oder wer von euch, dessen Bein abgestorben ist und der nur noch so durch die Gegend laufen kann, würde nach seiner Heilung sich wieder nach dem Humpeln sehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Diesen Blick auf unser altes Leben will Paulus also hier in uns erwecken. Wer sein neues Leben im Vergleich zu seinem alten Leben so versteht, der wird mit ewiger Dankbarkeit in seinem neuen Leben wandeln. Und bei dem kommt die Frage erst gar nicht auf, ob er jetzt mit gutem Gewissen weiterhin sündigen soll. Wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, also wer wirklich verstanden hat, dass er bereits gestorben ist, der wird es auch mit seiner Auferstehung sein. Der hat wirklich neues Leben und sehnt sich nimmermehr nach dem alten, toten Leben. Habt ihr das verstanden? Ja, gut. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. In diesen Versen offenbart uns Paulus eine weitere Wahrheit, deren Erkenntnis uns in Bezug auf Sünde so viel hilft. Diese Erkenntnis wird in den Kirchen nur leider viel zu selten gelehrt. weil sie nicht zu unserer religiösen Vorstellung passt. Ich bin so lange durch mein gläubiges Leben als Christ gegangen, ohne davon jemals gehört zu haben. Wenn Gott seinen Sohn am Kreuz sterben sieht, dann sieht er in diesem Moment auch den sündigen und verlorenen Elian da hängen, der seine gerechte Strafe erhält. Jesus ist nicht für deine Sünde gestorben, damit du einfach so von der Strafe verschont bleibst und weiterleben kannst wie bisher. Ihn hat auch nicht einfach nur deine Strafe getroffen. Nein, du, der du glaubst, bist mit ihm mitgekreuzigt worden. Dein und mein Leben hängt damit Jesus am Kreuz. Gottes Gerechtigkeit fordert den Tod eines Sünders. Und dieses Urteil wurde bei uns nicht ausgesetzt, sondern an uns durch den Tod seines Sohnes vollzogen. Unser alter Mensch, unser Leib der Sünde ist abgetan. Er ist gestorben, Menge übersetzt sogar mit vernichtet, damit wir fortan nicht mehr der Sünde als unserem Herrn wie Sklaven dienen, damit wir gar nicht mehr so leben können wie früher. Hierin zeigt sich Gottes Gerechtigkeit in dem Evangelium. Hierin liegt die Rechtfertigung unserer Sünden, dass Jesus, unser Sühneort, sein Blut vergossen und unsere Schuld zugedeckt hat. Und hierin liegt die Rechtfertigung unseres neuen Lebens, dass wir mit Christus mitgekreuzigt worden sind und die Strafe für unsere Sünden bezahlt wurde durch das Sterben unseres alten Leibes. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Bibel in Bezug auf unsere Rettung immer von Wiedergeburt oder von einem neuen Leben spricht? Jesus wurde ja nach seinem Sterben wieder auferweckt. Wir hingegen werden geistlich tot geboren als Sünder und nicht zu einem geistlichen Leben auferweckt. Wir müssen sterben und werden wiedergeboren. Wir erhalten ein neues Leben. Jesus als vollkommener Mensch konnte auferweckt werden. Wir als Sünder müssen sterben und von Neuem geboren werden, damit wir vollkommen sind. Denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Den trifft kein Urteil mehr, weil es bereits an ihm vollstreckt wurde. Können wir also weiterhin in der Sünde verharren, so weiterleben wie früher, damit das Maß von Gottes Gnade an uns noch größer wird? Das sei ferne. Auf keinen Fall. Jetzt haben wir lange über unseren Tod nachgedacht. Aber ich bin mir sicher, dass das in euch keine Traurigkeit ausgelöst hat, oder? Ganz im Gegenteil, hoffe ich. Denn wenn wir unser Sterben des alten Lebens, der alten Natur als Nachkommen Adams, immer tiefer durchdringen und wenn wir erkennen, wird unsere Gewissheit umso größer, dass mit unserem Tod das Leben beginnt. Wie bereits gesagt, ihr wurdet nicht nur auf seinen Tod getauft, sondern auch auf seine Auferstehung. Wenn wir eins geworden sind mit dem Tod, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Unser Sterben ist bereits zu unserer geistlichen Realität geworden. Und weil wir das verstanden haben, besitzen wir die Zuversicht, dass uns Jesus auch in ihm das ewige Leben geben wird. Dieses Leben ist für uns noch nicht zur sichtbaren und erlebbaren Realität geworden. Noch müssen wir im Glauben wandeln, dass Jesus in uns alles geschaffen hat, was es benötigt, um einmal bei ihm und beim Vater zu leben. So lange, bis die Trennung von ihm ein Ende hat und er in seiner Herrlichkeit bei uns sein wird. Aber dennoch ist das neue Leben nicht nur ein rein zukünftiges. Es hat bereits mit unserem Glauben begonnen. Denn unser Glaube ist bereits ein Besitzen und ein Ergreifen von dem, was noch kommt. Wenn auch noch nicht in tatsächlicher Sichtbarkeit, dafür aber in unserem Geist. Und damit auch ein Teil unseres neuen irdischen Lebens. Die Ewigkeit beginnt für uns nicht erst mit dem Tod, sondern mit unserem Gläubigwerden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, Was er aber lebt, lebt er Gott. Die Basis für unser neues Leben ist nicht nur der Glaube an, sondern das Wissen von Jesu Auferstehung. Und damit einhergehend das Wissen davon, was diese Auferstehung zu bedeuten hat. Einmal aus den Toten auferweckt, wird es keinen weiteren Tod mehr geben. Wozu sonst eine Auferweckung aus den Toten? Um erneut sterben zu müssen? Der Tod ist besiegt. Jesu Leben hat gewonnen. Sein Leben ist stärker als der Tod. So hat der Tod alle Macht über den Mensch, Jesu Christus, verloren. Den einen Angriff, den der Tod auf Jesus wagen konnte, ging verloren. Die kurze Macht, die der Tod für 3 Tage über Jesus ausübte, wurde durchbrochen. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Der Auferstandene wird ewig leben. Diesen Tod am Kreuz erlitt Jesus einzig der Sünde wegen. Nicht, weil er gesündigt hätte, sondern um unserer Sünde willen, um uns zu rechtfertigen. Unsere Sünde, unser alter, sündiger Leib, trug Jesus ans Kreuz. Das war seine einzige Berührung mit der Sünde und dieser ist er ein für allemal gestorben. Jetzt aber hat er keine Berührung mehr mit der Sünde. Jetzt, wo der Auferstandene lebt, lebt er alleine im Dienst und in völliger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Genau auf diese Weise dürfen und sollen wir unser Verhältnis zur Sünde sehen. Haltet euch der Sünde für tot. Habt vor Augen, dass ihr bereits mit Jesus mitgekreuzigt wurdet, für eure Sünden gestorben seid. So wie Jesus der Sünde ein für allemal gestorben ist, seid auch ihr der Sünde gestorben. Aus dem Tod gibt es kein Zurück mehr. Ihr könnt keine Gemeinschaft mehr mit der Sünde haben. Konzentriert euch auch nicht mehr auf eure Sünden, also auf eure bösen Taten, indem ihr auf euer Versagen schaut und euch von Übertretungen entkräftigen lässt. Euer Fokus soll gar nicht eure Sünde sein und wie ihr sie tun nicht vermeiden könnt, um euch reinzuhalten. Haltet euch nicht für einen Sünder, sondern für das, was ihr seid. Eine neue Schöpfung. Gott lebend in Jesus Christus. Dann wird sein Leben auch in euren Taten Form annehmen. Jetzt mag beim Zuhören vielleicht der Gedanke aufkommen, das ist ja schön und gut, aber was ist denn jetzt mit unseren Taten? Wir sind in unserem geistigen Zustand also keine Sünder mehr. Aber wir haben ja eingangs gehört, dass wir auch nicht so wie früher weiterleben sollen. Du sagst mir, ich bin der Sünde bereits gestorben, aber meine Realität ist doch, dass ich immer noch sündige. Wenn ich auf meine Taten schaue, sieht es nicht so aus, als wäre ich der Sünde gestorben. Was stimmt denn jetzt? Das ist eine hervorragende Frage. Gut, dass du sie stellst, denn sie wird in den nächsten Versen beantwortet. Aber dafür müssen wir etwas genauer hinschauen. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. So, verstanden? Zugegebenermaßen passiert in den Versen hier ziemlich viel auf einmal. Aber es ist auch einer meiner liebsten Stellen aus dem gesamten Römerbrief. Denn in diesen Versen kommt auf ehrliche Weise unsere gelebte und unsere geistliche Realität zusammen. Was fällt uns hier von vornherein auf? Schauen wir uns mal den Anfang und das Ende dieser Verse an. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Einerseits sichert uns Paulus zu, dass die Sünde nicht mehr über uns herrschen wird. Andererseits sagt er uns, dass wir die Sünde nicht mehr über uns herrschen lassen sollen. Wie passt denn das zusammen? Dazu müssen wir jetzt einmal in den Grundtext eintauchen. Was uns hier im Deutschen mit dem Wort herrschen übersetzt wird, sind im Griechischen tatsächlich zwei verschiedene Wörter. Das zum einen Kyrieo in Vers 14, was tatsächlich am besten mit Herrschen übersetzt wird. Dort heißt es, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Das andere Wort ist Basileo aus Vers 12, das treffender eigentlich mit Regieren übersetzt wird. Also so herrsche, so regiere nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Und was macht diese Wörter jetzt so unterschiedlich? Das Wort herrschen, also Kyrieo, impliziert die totale Beherrschung. Eine Herrschaft, der man nicht entkommen kann. Das uneingeschränkte Verfügen über etwas oder jemanden. Der Begriff regieren, also Basileo, impliziert nicht die totale Herrschaft. Es ist eine Herrschaft, der man entkommen kann und die man nicht will. Der Unterschied lässt sich eigentlich ganz gut an einem Beispiel zeigen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass die Schwerkraft diese Herrschaft, also Kyrieo, über einen Menschen hat. Wenn du aus dem Fenster springst und dich entscheidest, die Autorität der Schwerkraft zu verweigern, dann wird das an dem Ergebnis nichts ändern, du wirst auf dem Boden landen. Du kannst ihren Bereich der Autorität nicht verlassen. Sie beherrscht dich, unabhängig davon, was du tust. Wenn wir das Beispiel von Matthäus 2, Vers 22 zum Beispiel nehmen, kann Josef den Machtbereich von Archelaus verlassen, indem er in eine andere Provinz geht. Und da wird genau dieses Wort verwendet für herrschen. Er kann unter dem Machtbereich bleiben oder sich durch sein eigenes Handeln davon entziehen. Jetzt ist die Frage für uns, was bedeutet das einmal für einen Ungläubigen oder für einen Gläubigen? Was wird uns hier gesagt? Gleich wie jeder Mensch von der Schwerkraft beherrscht wird, ist ein Ungläubiger ein Sünder, der von der Sünde beherrscht wird. Er kann sich ihr nicht entziehen. Es ist unmöglich. Für den Gläubigen sehen wir in Römer 6 jetzt aber drei Dinge, die nicht mehr über ihn herrschen. Es ist erstens der Tod, in 6 Vers 9, der Tod hat keine Herrschaft mehr über Christus, der ein für alle Mal gestorben ist, noch über den Gläubigen, da er mit Christus gestorben ist. Zweitens sagt uns der Vers 14 hier, dass die Sünde nicht mehr über uns herrschen wird. Und in Kapitel 7, Vers 1 wird es nochmal zusammengefasst, was in Kapitel 6 schon angedeutet wird. Das Gesetz hat Autorität über einen Menschen, der lebt, aber der Gläubige ist ja mit Christus bereits gestorben. Deswegen herrscht auch nicht mehr das Gesetz über den Gläubigen. Im Leben des Ungläubigen hingegen herrscht ohnehin die Sünde. Die Frage des Regierens stellt sich eigentlich gar nicht bei ihm, da die Sünde auch über ihn herrscht, deswegen regiert sie auch über ihn. Und die Sünde kann auch im Leben eines Gläubigen regieren. Aber er kann ihre Herrschaft, ihre Autorität ablehnen. Er ist nicht mehr gezwungen zu sündigen. Und genau diesen Zwiespalt erklärt uns Paulus in den Versen 12 bis 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. In anderen Worten, begebt euch selbst nicht in den Herrschaftsbereich der Sünde. Eure Begierden, euer Fleisch, euer innere Gedanken sind nicht losgelöst von eurem sterblichen Leib. Über diesen kann die Sünde noch regieren, wenn ihr euch ihr nicht entzieht. Aber ihr habt die Wahl, ihr habt die Verantwortung, euch dem Bösen zu entziehen und euer Fleisch nicht zu reizen, sodass die Begierden wach werden. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Die Herrschaft der Sünde über euren sterblichen Leib beginnt in euren Begierden, euren Gedanken und Vorstellungen. In eurem neuen Geist habt ihr aber die Wahl, euch dieser Herrschaft zu ergeben oder euch ihr zu entziehen. Ihr müsst ihr nicht mehr Folge leisten. Also lasst es nicht weiterkommen und setzt eure Begierden nicht in die Tat um. Ihr habt die Kraft, ihnen zu widerstehen, durch Christus in euch, in eurem neuen Leben. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wenn wir dem Herrschaftsbereich der Sünde entkommen wollen, müssen wir nichts weiter tun, als uns in die Gegenwart Gottes zu begeben. Aber hier müssen wir aktiv werden. Wir haben durch unseren neuen Geist die Möglichkeit, unseren sterblichen Leib Gott zur Verfügung zu stellen, damit er, wie er über unseren Geist, dann auch über unser Fleisch herrschen kann. Somit wird auch unser sterblicher Leib voll leben und kann als Beispiel unter den Toten wirken. Unser inneres Leben ergreift auch unsere toten Glieder und macht uns im Fleisch lebendig. Wenn wir uns nicht unseren Begierden, sondern Gottes Willen ergeben, dann können wir ihm als Werkzeug dienen, um seine Gerechtigkeit zu bewirken. Ein Werkzeug kann auch aus sich selbst heraus nichts bewirken. Es benötigt die Hand von dem, der es benutzt. Und jedes Werkzeug wird für einen bestimmten Verwendungszweck geschaffen. Es kann aber auch für einen falschen Zweck missbraucht werden. Ein Akkuschrauber ist kein Hammer, aber ich kann mit ihm auch theoretisch Nägel in die Wände kloppen. Nur schädigt das den Akkuschrauber. Wir haben die Wahl. Lassen wir uns von der Sünde missbrauchen als Werkzeuge der Ungerechtigkeit zu Dingen, die uns schädigen, oder lassen wir uns von der Hand des Höchsten, von unserem Gott, für das gebrauchen, wozu er uns geschaffen hat. Macht es nicht viel mehr Sinn, den, der über unseren lebendigen Geist herrscht, auch über unseren sterblichen Leib herrschen zu lassen? Den, der uns neues Leben geschaffen hat, auch unser alten Leib zur Verfügung zu stellen? Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Lasst die Sünde nicht in euch regieren, damit ihr euren Begierden Gehorsam schenkt. Setzt eure sündigen Gedanken nicht in die Tat um, sondern lasst euch von Gott für das Gute gebrauchen, für das er euch vorgesehen hat. Denn ihr wisst ja, dass ihr der Sünde bereits gestorben seid. Das bedeutet, dass die Sünde nicht mehr uneingeschränkt über euch herrschen kann. Die Sünde nimmt ihre Herrschaft über den Menschen aus dem Gesetz, weil das Gesetz den Tod eines Sünders fordert. Ihr aber seid bereits dem Gesetz gemäß mit Christus gestorben und durch seine Auferstehung zu einem neuen Leben unter der Gnade geschaffen. Jetzt habt ihr einen wirklich freien Willen. Also nutzt ihn auch dafür, das praktisch zu werden, was ihr bereits geistlich seid. Um uns das nochmal zu verdeutlichen, macht Paulus in den nächsten Versen ein Beispiel. Ich werde das hier jetzt eher auch ein bisschen zusammenfassen anhand von ausgewählten Versen. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Dem Willen, weiterhin im neuen Leben zu sündigen, begegnet Paulus hier mit diesem Bild. In anderen Worten, versteht ihr nicht, dass ihr dem Herrscher gehorsam sein müsst, der über euch regiert? Entweder ihr seid der Sünde gehorsam, was zu eurem Tod führt, oder ihr seid Gott gehorsam, was zur Gerechtigkeit führt. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Früher wart ihr als Sklaven unter die Sünde verkauft. Ihr konntet nicht anders, als zu ihr zu dienen, weil sie über euch geherrscht hat. Jetzt aber seid ihr in eurem Leben Gott gehorsam geworden durch Christus in euch. Durch euren Glauben und dem Gehorsam an die Lehre der Apostel. Dadurch habt ihr in euch einen neuen Herrscher. Nicht mehr die Sünde zum Tod, sondern Gott zur Gerechtigkeit. So stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Ein Sklave kann nicht das tun, was er will. Sein Herrscher verfügt über ihn, wie er will, und dessen Willen muss er tun. So auch ihr. Tut das, was der Wille Gottes ist, weil ihr seine Sklaven geworden seid. Schließen möchte ich mit den letzten Versen, die uns nochmal daran erinnern, woher wir kommen und wohin wir gehen, damit wir unser Leben hier auf Erden entsprechend ausrichten. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Unsere Augen wurden doch bereits dafür geöffnet, wie unser altes Leben vor Gott aussieht. Als wir von der Sünde beherrscht wurden und in ihr lebten, was hatten wir davon? Ich denke, ich bin nicht der Einzige unter euch, der manchmal von Erinnerungen aus dem alten Leben regelrecht gequält wird, weil ich mich heute dafür schäme, wie ich früher mal gelebt habe. Manchmal gewinnt aber auch meine Begierde die Überhand und ich erinnere mich sogar gerne an die Zeit, sehne mich vielleicht sogar ein bisschen danach zurück. Und genau da hilft es zu bedenken, was dieses alte Leben wirklich hervorbringt. Das Ende davon ist der Tod. Und mein altes Leben ist vorbei. Es ist gestorben. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Damit wir von der Sünde freigemacht heute für Gott leben können. In diesem neuen Leben gibt es keinen Tod mehr. Es herrscht der Auferstandene, der den Tod bereits besiegt hat. Und dort gibt es keine Scham, sondern Freude an den guten Früchten, die dieses Leben hervorbringt. Am Ende aber das ewige Leben in Gemeinschaft mit ihm. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.